Aus dem Lukas-Evangelium lesen, Lukas Kapitel 16, und zwar ab Vers 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ich habe es euch gezeigt. Der junge Mann oder der reiche Mann, den habe ich hier vorne rechts platziert. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus. Ich habe ihn einmal hier oben platziert, natürlich, weil Lazarus ist schon im Himmel. Es ist eine Geschichte, die im Grunde genommen von der Erde, also von der Hölle, in den Himmel geht. Und verstehen muss man, dass Jesus nicht mit den beiden spricht. Er spricht mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Aber er spricht über deren Zustand. Also das ist der Lazarus, der Engel, und das soll einfach Abraham symbolisieren. Der Lazarus ist in Abrahams Schoß. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihn seine Schweren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge. Denn ich leide Pein. Also um das nochmal zu verdeutlichen, der Reiche spricht nicht mit dem Lazarus, sondern er spricht mit Abraham. Kein einziges Wort wird vom Lazarus gesagt in der ganzen Geschichte. Er schweigt. Er ist ja geborgen, von Engeln getragen in den Himmel, in Abrahams Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, mein Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten von hier hinüberfahren zu euch, könnten nicht, auch nicht die von dort zu uns herüber können. Also deshalb habe ich mal die Kluft gemacht, also weder von hier nach da, noch von da nach da, es sind Klüfte da. Und wir müssen gucken, gibt es dort eine Lösung? Und ich will versuchen, diese Lösung einmal zu sagen. Und ich möchte noch mal erwähnen, es ist ein Gleichnis. Es ist ein Bild. Und Gleichnisse kann man interpretieren. Es ist keine Lehraussage Jesu, sondern ein Bild. Und dann heißt es weiter, da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er sie warne. Also was will der Reiche? Er will den Lazarus wieder aus dem Himmel holen, auf die Erde, damit er auf dieser Erde hinübergeht zu den Brüdern, und sie warnt. Also das will der Reiche. Der Reiche sagt nicht, ich will in den Himmel. Der Reiche sagt auch nicht, ich will wieder darüber, sondern er sagt nur, der soll wieder aus dem Himmel raus. Der soll wieder runter. Aber es geschieht nicht. Lazarus bleibt in Abrahams Schoß. Und dann heißt es in unserem Text weiter, Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Also er will ein Wunder. Er will, dass einer von den Toten, die jetzt im Himmel sind, zu ihnen geht, damit sie das Wunder der Auferstehung erleben, der Auferweckung erleben, und dann würden sie umkehren. Und was heißt es in unserem Text? Sie haben Mose und die Propheten nicht gehört, also werden sie auch nicht Buße tun. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen. Er aber sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferstünde. Also, wenn er jetzt tatsächlich hinuntergäme, dann wäre er ja wieder auf der Erde. Und er wäre wieder da drüben. Und sie würden nicht glauben, dass er jetzt von den Toten auferstanden ist. Deshalb bleibt er in der Geborgenheit des Engels und in der Geborgenheit Abrahams. Ja, vor der Predigt singen wir noch ein Lied. In dieser Woche, ich habe Ihnen am Anfang schon gesagt, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und eine Lehraussage Jesu aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 5, 13 und 14, da sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Das ist eine Lehraussage. Also, das erwartet Jesus von seinen Jüngern. Licht der Welt und Salz der Erde. Im Gegensatz zu dem Pauluswort aus Epheser 5, da heißt es, lebt als Kinder des Lichts. Das ist ein Imperativ, eine Aufforderung, aber im Vokativ. Also, wenn ich das möchte, gibt Gott mir die Kraft dazu. Ja? Das ist der Unterschied zu diesem paulinischen Wort, was im Grunde genommen auch eine Aufforderung ist. Und im Grunde genommen muss man sagen, wenn ich jetzt hier Jesus betrachte, dann sagt er immer und immer wieder zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, und wir können die jetzt interpretieren, wie wir wollen. Wir können sagen, ich gehöre zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Wir können auch sagen, ich bin der reiche Mann. Wie auch immer, wir können das interpretieren. Wir können uns irgendwo hinstellen. Aber Jesus sagt immer wieder, leb das, was der Glaube in euch ausmacht. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Und weil ihr das seid, dann lebt das auch. Und ich habe die Predigt mal überschrieben, sehr provokant, Jesus und die Schriftgelehrten. Weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wir auch als Gemeinde, wenn wir das Neue Testament lesen, müssen wir mal verstehen, wer waren denn diese Schriftgelehrten und Pharisäer? Es waren Pharisäer und Sadduzäer, zwei unterschiedliche Gruppierungen im Reich in Israel, auch mit unterschiedlichen Theologien. Und das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus, das können wir nur dann verstehen, wenn wir auch wissen, mit wem hatte es Jesus zu tun, wenn es um die Pharisäer ging. Weil die Pharisäer stehen im Hintergrund, ich werde das nachher noch lesen, und hören dieses Gleichnis und hören dieser Geschichte zu. Und im Gleichnis spricht Jesus von einer, unüberbrückbaren Kluft. Das hört sich jetzt brutal hart an. Aber das ist so. Weil Jesus möchte den Pharisäern verdeutlichen, wenn ihr euch für mich entscheidet, dann jetzt und auf dieser Erde. Und nicht irgendwie. Und deshalb sagt er, es gibt keine Möglichkeit, irgendwie in den Himmel zu kommen. Sondern ihr müsst auf dieser Erde eine Entscheidung treffen. Entweder für mich oder gegen mich. Übrigens, in der ganzen Geschichte wertet Jesus überhaupt nicht ein einziges Mal. Er sagt auch nicht, wie schlecht war der reiche Mann. Er sagt nur, dass er reich war. Immerhin hat er ja die Brotkrümel noch runtergelassen. Das ist ja schon mal noch was, oder? Aber Jesus wertet nicht. Jesus wertet auch den Lazarus nicht. Er sagt nur, der ist im Himmel. Aber es ist eine unüberbrückbare Kluft zwischen dem Toten im Totenreich, und das will er den Pharisäern sagen, und dem Lebenden im Himmel. Also diese Strecke muss irgendwie überwunden werden. Diese Strecke. Es ist ein Bild, und das könnte man jetzt auch wiederum interpretieren, es ist ein Bild für den Graben zwischen ihm und den Schriftgelehrten und Pharisäern, und wir könnten es auf uns übertragen. Es ist ein Bild für den Graben zwischen mir und Jesus. Oder zwischen mir und irgendwelchen Menschen. Oder zwischen mir und meinen Familienmitgliedern. Oder mit meinen Feinden. Es ist ein Graben, und dieser Grabe soll überbrückt werden. Und es ist natürlich auch ein Bild für die Endgültigkeit. Ihr Lieben, wir wollen doch immer wissen, wie es ist. Und Jesus spricht hier ein Bild der Endgültigkeit. Und jetzt könnten wir sagen, der ist aber intolerant. Aber wie kann der so hart sein? Nein, Jesus spricht im Bild der Endgültigkeit und er spricht zwischen dem Ort des Unglaubens und dem Ort des Glaubens. Der Ort des Unglaubens ist nämlich im Scheol, in der Hades. Das Wort Hölle kann man ja heute fast nicht mehr aussprechen. Da kriegt man immer gleich Schläge. Aber es ist so. Es ist die Scheol oder der Hades oder es ist der Himmel. Es sind diese zwei Orte, der Ort des Unglaubens und der Ort des Himmels. Und was ist hier? Hier ist das Volk Israel. Hier sind die Menschen, denen Jesus etwas sagen möchte. Und Jesus will die frommen Zuhörer aufwecken. Und zwar aus ihrem Schlaf der Glaubensfrömmigkeit und der selbstgemachten und hinzugefügten Glaubenssätze, die diese Gruppe der Pharisäer so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte im Alten Testament zu den 10 Geboten dazu gemacht hat. Nämlich 630 Nebengesetze, die teilweise die anderen Gesetze umgingen. Und die will er wachrütteln. Und ich sage es mal, vielleicht will er auch uns wachrütteln. In Lukas 16, Vers 14 heißt es, das alles hörten die Pharisäer. Die waren geldgierig und spotteten sein. Also das war nicht so ein frommes Häufchen hier, die mal sagen, ach Jesus, erzähl uns doch mal irgendetwas. Sondern von denen wird gesagt, sie waren geldgierig und sie spotteten nicht über den Reichen, sondern über Jesus. Und in Vers 13 in Lukas 16 heißt es, weil Jesus ihnen antwortet, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und da ist er mitten bei uns. Wem dienen wir mehr? Gott oder dem Mammon? Er ist mitten bei uns. Da kann ich mich plötzlich mittendrin vorfinden. Wo sind meine Prioritäten? Bei Mammon oder bei ihm? Bei Gott und bei Jesus? Und Jesus zeigt und spricht die Kluft an, die zwischen ihm und ihnen tatsächlich da ist. Nämlich diese Kluft heißt Mammon. Das nennt er beim Namen. Alles, was außerhalb von Gott ist, Mammon. Und viele von uns würden jetzt auch diese Kluft mit irgendwelchen Dingen füllen. Also wenn hier jetzt so ein Müllsack wäre, dann würden wir Gesetz da reinschmeißen oder Esoterik da reinschmeißen oder meine Gerechtigkeit da reinschmeißen. Also alles so, was mich so vielleicht ausmacht oder wo ich meine, das ist doch alles ganz gut bei mir. Und wir würden sagen, mit dem können wir die Kluft überbrücken. Nein, das geht nicht. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und er sagt im Grunde genommen, überlegt euch mal, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, wie sieht das denn mit der Geldgier und mit dem Vertrauen aus? Oder ihr stellt euch so selbstgerecht dahin. Wir sind die richtig Glaubenden. So selbstgerecht dahin. Und Gott sagt, das ist mir ein Gräuel. Und merkt ihr, Jesus spricht in unserem Text im Auftrag Gottes. Gott sagt dazu, das ist mir ein Gräuel. Das, was diese Gruppe dachte, was sie genau richtig machten, dazu hat Gott ein Urteil. Und das Urteil heißt Gräuel. Und Jesus malt dieser Gruppe von frommen Juden sehr deutlich vor Augen, was Gott von ihnen hält. Nämlich, ihr seid, die ihr euch selbst als gerecht hinstellt vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist unter den Menschen, das ist Gott ein Gräuel. Und ihr Lieben, hier holt uns diese Geschichte wieder komplett ab. Ich kenne eure Herzen nicht, aber Gott kennt dein Herz. Und die Beurteilung Gottes der Herzen der schriftgelehrten Pharisäer hieß, das ist mir ein Gräuel. Und Jesus weist auf den Graben hin, der zwischen ihrem Sein und ihrem Tun eine unüberbrückbare Barriere ist. Er kämpft geradezu gegen die religiöse Elite mit sehr drastischen Worten: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist Heuchelei. Und ich könnte jetzt ohne Probleme euch zitieren, und das will ich auch tun, aus dem Matthäusevangelium, Matthäus Kapitel 16, Vers 6 und 11 und 12. Matthäus 16, Vers 6, da sagt Jesus Folgendes: Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Und 11 und 12, wie versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch rede? Hütet euch aber vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, dass sie sich hüten sollten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Jesus warnt seine Jünger. Und Jesus warnt auch uns. Warum? Weil Jesus keine Vermischung der Lehre dieser Gruppe, also mit allen selbstgemachten Gesetzen, und der Bergpredigt lehren möchte. Jesus will keine Vermischung haben und deshalb warnt er seine Jünger, hütet euch davor, nehmt Abstand von dieser Gruppe. Ihr Lieben, Jesus und die Pharisäer, so habe ich meine Predigt überschrieben. Was beeindruckt mich an Jesus? Was können wir von ihm lernen? Was will er uns durch dieses Gleichnis sagen? Ich habe mir mal so ein paar Dinge aufgeschrieben. Er will uns sagen, es gibt Rettung und es gibt Verlorenheit. Es gibt keinen Mittelweg. Er will uns zweitens sagen, es gibt Himmel und Hölle. Das ist eine Tatsache. Und er will uns sagen, es gibt Gericht und Gnade. Von diesem Lazarus wissen wir überhaupt nichts, gar nichts. Wir kennen nur den anderen Lazarus aus Johannes 11, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber von dem wissen wir gar nichts. Aber er ist begnadigt im Abraham-Schoß. Und er erlebt das Gericht Gottes. Es gibt Gericht und Gnade. Es gibt eine falsche Sicherheit, nämlich die hier. Die leben in einer falschen Sicherheit mit ihren selbstgemachter Theologie und selbstgemachten Gesetzen. Und es gibt eine richtige Barmherzigkeit, nämlich zu sein in Abrahams Schoß. Das ist Barmherzigkeit. Es gibt ein Jetzt und ein Bald. Die einen leben im Jetzt und er lebt im Bald. Er ist schon weiter wie wir. Es gibt Arm und Reich, auch damals. Das gibt es und das gab es. Es gibt eine Kluft und es gibt eine Brücke, zu der sage ich gleich noch was. Es gibt ein zu spät und kein zu früh. Es gibt ein zu spät und kein zu früh. Es gibt Leid und Qual und ewige Geborgenheit. Es gibt Verführung und Führung der Nachfolge Jesu. Ihr Lieben, mich beeindruckt in diesem Gleichnis die Klarheit Jesu, die klaren Worte. Warum? Worum geht es ihm? Es geht ihm einzig und allein um die Rettung. Und zwar möchte er diese Gruppe retten. Und dazu muss er klar sagen, was zu tun ist und wer sie sind. Er will diese Gruppe da oben hinbringen. Er will vermeiden, dass sie im Hades sind, im Totenreich. Es ist ohne ihn, und das will er uns in diesem Gleichnis sagen, es ist ohne ihn kein Weg in den Himmel möglich. Und er sagt dieser Gruppe auch kein Gesetzesweg. Und in Matthäus 16, 1 bis 4 fordern die Pharisäer ein Zeichen. Also wie gesagt, in Matthäus 16, 1 bis 4 fordern die Pharisäer und Sadduzäer ein Zeichen. Da heißt es, da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm und versuchten ihn und forderten, dass er sie ein Zeichen vom Himmel sehen ließe. Aber er antwortete und sprach, des Abends sprecht ihr, es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht ihr, es wird heute Ungewitter sein, denn der Himmel ist rot und trübe. Über des Himmels Aussehen könnt ihr urteilen. Könnt ihr dann nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Und jetzt sagt er etwas ganz Brutales. Dieses böse und abtrünnige Geschlecht, dieses, sucht ein Zeichen und es soll kein Zeichen bekommen. Er verweigert ihnen das Zeichen. Denn das Zeichen des Jona. Versteht ihr? Er sagt zu dieser Gruppe in unserem Lukas 16 Text vom reichen Mann und armen Lazarus, sie hören nicht auf die Propheten und sie hören nicht auf Mose und in Wirklichkeit haben sie schon das Zeichen des Jona gehabt. Nämlich das Zeichen des Jona war das Zeichen, dass Jesus auferstehen wird. Und dann heißt es, und er ließ sie und ging davon. Könnt ihr euch das vorstellen? Er lässt sie einfach stehen und geht. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe einen Bücherprospekt bekommen, da steht, gibt es ein neues Buch, das heißt Jesus mit schlechten Manieren. Er lässt sie stehen. Er geht. So. Jetzt guckt, wie er zurechtkommt. Mit eurer Theologie. Sie müssen selbst eine Entscheidung treffen. Irgendwann ist mal gut. Und er sagt, ich will jetzt nicht mehr mit euch. Ich gehe jetzt. Und er ließ sie und ging davon. Und der reiche Mann in unserem Gleichnis erfordert ein Zeichen. Er sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihm ginge, so würden sie Buße tun. Und wie antwortet Jesus? Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferstünde. Das Zeichen des Jona war ein Auferstehungszeichen. Es war das Auferstehungszeichen für das alttestamentliche Israel. Und es war das letzte große Zeichen für das Volk Gottes. Ninive hat Buße getan. Die Heiden, aber nicht sein Volk. Und jetzt fordern sie oder der Reiche, sie fordern wieder ein solches Zeichen. Lazarus soll aus dem Himmel kommen und den Brüdern eine Warnung mitteilen, mit der Begründung, damit sie nicht auch an den Ort dieser Qual kommen. Ihr Lieben, Lazarus. Lazarus heißt aus dem Hebräischen zu übersetzen mit Gott hat geholfen. Gott hat geholfen, kommt von dem Wort Eleasa und heißt übersetzt Gott hat geholfen. Und ich habe es euch schon gesagt, von diesem Lazarus weiß man nichts. Aber was hat Gott gemacht? Gott hat geholfen und hat einen Engel geschickt und hat diesen Lazarus, der unten auf der Erde lag, die Hunde leckten seine Geschwüre. Er ist gestorben und Gott hat diesen Engel geschickt. Gott hat geholfen und hat ihn in Abrahams Schoß getragen. Gott hat geholfen. Das ist der Name, das ist Sinnbild und Symbol für die Auferstehung und für die Auferweckung. Lazarus wird in unserer ganzen Geschichte zum Anstoß und zum Impuls für die Tötung des Erzählers. Also, ihr habt richtig gehört. Dieser Lazarus wird zum Impuls für die Kreuzigung Jesu, für die Tötung Jesu. Und ich sage euch auch warum. Weil einige Monate später zur Sabbatzeit, zur Pessachzeit, wird uns in Johannes 11 eine Geschichte berichtet, wo es um die Auferweckung eines Mannes geht. Und wer weiß, wer ist so bibelfest, wer weiß, wie dieser Mann hieß? Lazarus. Also in Johannes 11 wird uns berichtet, Vers 32 bis 45, dass Jesus in einen Ort kam zu Maria und ihr Bruder war schon 4 Tage tot. Also das Zeichen des Jona passiert. War schon 4 Tage tot und dieser Mann heißt Lazarus. Das heißt, Jesus nimmt nicht einen gewöhnlichen Namen, sondern er weist jetzt schon prophetisch darauf hin, dass in einigen Monaten ein Lazarus auferweckt wird, der schon 4 Tage tot war. Und ihr Lieben, was ist das Ergebnis dieser Totenauferweckung? Das Ergebnis dieser Totenauferweckung war die Tötung oder der Wunsch zur Tötung des Auferstandenen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, und auch den Lazarus wollen wir töten. Warum? Weil sie vermeiden wollten, dass dieses Wunder öffentlich wurde. Merkt ihr jetzt? In dieser Kluft sitzt der Teufel. Da sitzt der Tod. Im Hades ist der Teufel, der unter allen Umständen verhindern möchte, dass dieser Jesus und dass die Tatsache der Auferstehung an die Öffentlichkeit kommt. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer verfolgen nicht nur Jesus, sondern sie verfolgen auch diesen Lazarus mit dem einen Ziel, er muss getötet werden. Merken Sie jetzt die Brisanz dieser Geschichte und das prophetische Wort in dieser Geschichte? In diesem Gleichnis, was will Jesus den Zuhörenden erzählen? Statt durch dieses Wunder der Auferweckung dieses Lazarus in Johannes 11 zum lebendigen Glauben zu kommen, treffen sie die Entscheidung zu töten. Der Wundertäter wird in diesem Augenblick zum Märtyrer, zum Verfolgten, zum Gehassten und letztlich zum Gekreuzigten. Ihr Lieben, ich will abschließen. Es geht in unserer Geschichte um das Wunder der Auferweckung und das Wunder der Auferstehung. Schon immer ist genau dieses Wunder ein Problem für die Menschheit. So war es in den 60er Jahren in der textkritischen Theologie, in der liberalen Theologie. Was hat man geleugnet und weggeredet? Nichts anderes wie die Tatsache der Auferstehung Jesu. Was wollen die Pharisäer wegleugnen und vermeiden, dass die Wahrheit ans Licht kommt? Die Auferstehung Jesu. Was leugnet diese Welt in der heutigen Zeit? Die Tatsache der Auferstehung Jesu. Und vielleicht will ja Jesus mit diesem Bild aus Lukas 16 genau darauf hinweisen. Leute, habt Acht, ich werde auferstehen. Ich bin dieser Lazarus. Ich werde auferstehen. Und was glauben wir? Ist das Wunder der Auferstehung auch für uns ein Wunder? Warum verneint Jesus so vehement das Wunder der Rückkehr des himmlischen Lazarus zu den Brüdern des Reichen? Weil im Grunde genommen schon das Gericht, die Gerichtsbotschaft über diese Gruppe gesprochen ist. Ihr Lieben, was können wir mitnehmen? Was will uns Jesus mit diesem extrem polarisierenden und extrem emotionalen Gleichnis sagen? Ich sag's euch. Er will uns sagen, ich liebe euch so sehr, dass ich Bilder und Beispiele mit aus dem realen Leben und aus dem realen Totenreich gebrauche, um euch ins Nachdenken zu bringen. Zweitens, ich liebe euch so sehr, dass ich unbedingt will, und das habe ich schon immer gesagt, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Den Preis dafür, den bezahle ich und nicht das Gesetz oder das Alte Testament. Ich liebe euch so sehr, dass ich euch warne vor einer falschen Theologie. Nicht die Tradition und nicht das alttestamentliche Wort, auch keine Propheten retten, sondern nur die Tatsache, dass ich am Kreuz gestorben bin. Und jetzt will ich euch was zeigen. Der einzige Ausweg ist das Kreuz. Und das Kreuz ist die Brücke. Ist die Brücke zum Himmel. Das Kreuz ist die Brücke zum Himmel. Und das möchte ich heute noch mal ganz deutlich sagen. Wiedergeboren und bekehrt ist der, der an die Auferstehung Jesu, an den Jesus glaubt, der vom Kreuz abgenommen wurde, tot im Grab lag und auferstanden ist. Und die Brücke zum Himmel ist letztlich das Kreuz. Alles andere funktioniert nicht und ist unbiblisch, nach meiner Auffassung. Und Jesus will uns heute sagen, ich bin der neue Lazarus, Gott hat geholfen. Er hat mir am Kreuz geholfen, damit ihr lebt. Und ich bin vom Vater aus dem Himmel gekommen, aus dem Schoß des Vaters, aus der Geborgenheit und dem Leben mit dem Vater. Ich bin der Lazarus, ich bin zu euch gekommen. Tatsächlich, ich bin zu euch gekommen. Und ich liebe euch so sehr, dass ich als einziger in diese Kluft hinabgestiegen bin, in das Reich der Toten. Und was hat er in diesem Reich gemacht? Er hat gepredigt. Er hat in diesem Totenreich evangelisiert. Nachzuschlagen in 1. Petrus 3, 18 bis 20, 1. Petrus 4, Vers 6 und Epheser 4, Vers 9. Und er liebt uns so sehr, dass er uns beim Namen nennen möchte. Dem Lazarus gibt er einen Namen. Er will uns einen neuen Namen geben. Und deshalb die Frage, steht dein Name im Buch des Lebens? Ist er wirklich da drin? In Offenbarung 3, Vers 5 heißt es, dass wir im Buch des Lebens geschrieben sein müssen. Und das geht nur über das klare Bekenntnis zu Jesus. Oder in Offenbarung 20 heißt es, und so jemand nicht geschrieben war im Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Hoffentlich sagt Jesus zu uns einmal nicht, so wie er es dem Nikodemus sagt, du bist ein Meister und weißt das nicht. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Amen.